Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und vortragen darf. Wenn wir heute auf die Bistumsgründung vor 25 Jahren zurückblicken, dann stelle ich zunächst einmal fest, dass diese Bistumsgründung nicht einfach vom Himmel herabgefallen ist, sondern dass sie in erster Linie ein Resultat der deutschen Teilung ist. Schauen wir uns dies genauer an. Die deutsche Teilung zementiert 1961 mit dem Mauerbau bedeutete für die DDR im Prinzip eine neue Zeitrechnung, denn das große Fluchtproblem war gelöst und gestoppt. Gleichzeitig hatte die DDR in diesem Zusammenhang ab den 60er Jahren verstärkt einen Drang nach völkerrechtlicher Anerkennung. Wir bewegen uns in einer Zeit, wo die Regierung der DDR versucht hat, im kirchenpolitischen Bereich Verlautbarungen des Konzils, vor allem Gaudium et Spes, oder auch Verlautbarungen des Papstes, allen voran die Enzyklika Pacem in Terris von Johannes 23., für ihre politischen Ziele zu instrumentalisieren. In diesem Kontext der 60er Jahre findet auch der Versöhnungsprozess zwischen Deutschland und Polen, angestoßen durch die deutschen und polnischen Bischöfe während des Zweiten Vatikanischen Konzils, statt. In diesem Zeitraum erleben wir nun einen wachsenden Druck von Seiten der DDR, nun verstärkt auf eine Loslösung der Kirche in der DDR von der Kirche in der Bundesrepublik hinzuarbeiten. Letztendlich natürlich mit dem Ziel, die Kirche selbst unter die Herrschaft des Staates zu zwingen. Wie sah dieses konkret aus? Wir schauen hier in eine Vorlage aus der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen vom 5. Februar 1962. Hier wurden erste Überlegungen über die Zukunft der katholischen Kirche in der DDR angestellt. In diesem Papier heißt es unter anderem: Es ist mit der Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik und den Prinzipien ihrer Regierungspolitik nicht vereinbar, mit solchen Bischöfen in Verbindung zu treten, die Staatsbürger der Westdeutschen Bundesrepublik sind. Es kann auch nicht weiter geduldet werden, dass die in den Kommissariaten in der DDR zusammengefassten katholischen Gläubigen mit den dazugehörigen Klerus unter der Jurisdiktionsgewalt und Einflussnahme der westdeutschen Hierarchie stehen. Außerdem geht es in diesem Dokument auch darum, dass man an ein Zustandekommen eines möglichen Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und der DDR daran nicht glaubt, dies für ausgeschlossen hält, beziehungsweise man äußert das Ziel, dass man mit dem Episkopat direkt verhandeln möchte, um eine vollständige Trennung der Kirche von der Kirche in der Bundesrepublik zu erreichen. Ja. Es heißt darin, worauf es aber entscheidend ankommt, das ist die notwendige Beendigung der Beeinflussung und Bevormundung der katholischen Bürger und der geistlichen Amtsträger durch die vom militaristischen Klerikalismus gesteuerten Führungsgremien der katholischen Kirche in Westdeutschland. Sollten die Bischöfe der DDR ein gänzlich ablehnendes Verhalten hierzu zeigen, dann, ich zitiere, könnte die notwendige Regelung gegebenenfalls auch gegen den Willen dieser Hierarchie im Wege der staatlichen Rechtsetzung herbeigeführt werden. Wir sehen also von staatlicher Seite bereits 1972 klare Ziele formuliert und auch eine klare Drohkulisse, die fortan bei den Verhandlungen zwischen Kirchenvertretern mehr oder weniger offenkundig eine Rolle spielen sollte. Es ist eine Situation, wo die Kirche natürlich darauf reagieren musste. Dies wurde zunächst in kleinen Schritten versucht, um hier Konfliktpotenzial mit dem sozialistischen Staat auszuräumen. Bis zum Herbst 1959 waren für alle vier auf dem Gebiet der DDR gelegenen Anteile westlicher Diözesen eigene Generalvikare im Amt. Bei uns hier im Raum Erfurt sogar schon viel eher. Der Bischof von Fulda, Johann Baptist Dietz, machte Josef Reusberg bereits am 24. Oktober 1946 zum Generalvikar für den thüringischen Teil des Bistums Fulda. mit Ausnahme des Generalvikars in Meiningen waren sie alle zudem gleichzeitig Titularbischöfe und Weihbischöfe ihrer jeweiligen Diözesanbischofs ernannt wurden. Kirchenrechtlich waren damit klare und auch praktikable Verhältnisse geschaffen. Allerdings kirchenpolitisch war es etwas brisant. Warum? Ganz einfach, der Titel Generalvikar für den Justiziationsbezirk Fulda, den in diesem Fall Freusberg trug, nannte damit auch gleichzeitig sehr deutlich die Zugehörigkeit zu einem westdeutschen Bistum nach außen. Nach Beendigung des Konzils musste Erzbischof Bengsch 1966 dem Nuntius in Bonn mitteilen, dass keine Einreise für westdeutsche Bischöfe in die DDR oder nach Ostberlin und keinerlei Jurisdiktion mehr möglich war. Gleichzeitig bat er ihn, sich zur Sicherung der kirchlichen Administration und Jurisdiktion im Staatssekretariat seiner Heiligkeit einzusetzen. Am 20. Mai schrieb Bengsch an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Döpfner: Es bestehe ernsthaft die Sorge, die Kirche in der DDR und der Bischof von Berlin könnten in Isolation geraten. Er habe vertrauliche Nachrichten über die politischen Pläne des Vatikans mit verschiedenen Ostblockstaaten, unter anderem Jugoslawien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen, erhalten, dass es da zu Abmachungen, zu Verträgen kommen solle. Bengsch äußerte in diesem Zusammenhang die Befürchtung, der hiesige Staatssekretär für Kirchenfragen von der Region der DDR könne daraus die Konsequenz ableiten, dass die politische Abstinenz der mitteldeutschen Bischöfe nicht mehr vom Vatikan gedeckt sei und man in Zukunft unter Berufung auf das Konzil und den Papst nun die Bischöfe unter Druck setzen würde. Es verschärft sich also auch in diesem Punkt, muss die Kirche wieder reagieren. Sie tut es auch schrittweise. Im Sommer 1967 reagierten die Bischöfe von Paderborn, Fulda, Würzburg und Osnabrück und bestellten für ihre in der DDR gelegenen Diözesananteile bischöfliche Kommissare. Und sie delegierten ihnen bis auf Weiteres alle Fakultäten und Vollmachten, die ein Diözesanbischof delegieren kann. Am 17. August 67 ergingen diesbezüglich 4 gleichlautende Dekrete der Konsistorialkongregation, also das, was später die sogenannte Kongregation für die Bischöfe war. Gleichzeitig gestand diese Kongregation zu, dass der jeweilige bischöfliche Kommissar auch bei Vakanz des Bischofsstuhls in seinem Amt mit dem ihm gewährten Vollmachten bleibt. Also heißt praktisch, wenn der Bischofsstuhl in Fulda vakant wird, ist nicht gleichzeitig die Vakanz in Erfurt, sondern Freusberg konnte in Amt leiten. So, die Bestellung zu bischöflichen Kommissaren erlaubte es, gleichzeitig auf die Amtsbezeichnung Generalvikar für das Bistum Fulda zu verzichten. Formal blieben diese Kommissare aber Generalvikar. Lediglich dieser kirchenpolitisch heikle Begriff, diese anstößige Nomenklatur, war damit beseitigt. Ende der 60er Jahre erleben wir eine Zunahme der Propaganda für die Souveränität der DDR, insbesondere ab 1968 im Zuge der Vorbereitung auf den 20. Jahrestag der Gründung der DDR. Damit im Zusammenhang standen die Forderungen einer vollständigen Loslösung der Justiziationsbezirke von den Bistümern in der Bundesrepublik und der kirchlichen Verselbstständigung dieser Gebiete. Staatssekretär Hans Seigewasser erhob am 15. Juli 1968 erstmals die Forderung nach Ernennung von Administratoren in der DDR und einer Verselbstständigung der Berliner Ordinarienkonferenz als eine nationale Bischofskonferenz. In einem Memorandum vom 2. Mai 1969 stellte Kardinal Bengsch schließlich fest, dass für die Justiziationsbezirke Magdeburg, Schwerin und Meiningen nur noch bischöfliche Amtsträger einzusetzen seien, die ihre Jurisdiktion direkt vom Heiligen Stuhl hätten. Ich zitiere aus dem Memorandum, es heißt darin, zweckmäßig wäre es, wenn die vorgesehenen Nachfolger so bald als möglich den jetzt noch im Amt befindlichen Justiziationsträgern als Titularbischöfe zur Hilfe an die Seite gegeben würden mit dem Recht der Nachfolge. Dabei wäre zu beachten, dass sie ihre Jurisdiktion nicht von den in der Bundesrepublik Deutschland residierenden zuständigen Diözesanbischöfen erhalten, sondern direkt vom Heiligen Stuhl. Wie weitreichend und diese Einschätzung von Kardinal Bengsch war, erkennt man daran, dass bereits 14 Tage später, am 13. Mai 69, Hans Seigewasser gegenüber Kardinal Bengsch in einem Gespräch erläuterte, dass im Todesfalle eines Weihbischofs der Nachfolger, der von der westdeutschen Diözese ernannt worden wäre, staatlich nämlich nicht mehr anerkannt wird. Der bisherige Modus der Neubesetzung als Weihbischof des in der Bundesrepublik residierenden Diözesanbischofs war somit nämlich nicht mehr möglich. Der Heilige Stuhl entschied daher zu der von Kardinal Bengsch vorgeschlagenen Lösung, dass die noch im Amt befindlichen Justiziationsträger im Falle einer plötzlichen Vakanz Nachfolger als Titularbischöfe mit dem Recht im Amt ihnen zu folgen. Über die Verfahrensweise, die in den darauffolgenden Jahren, in den 70er Jahren vollzogen werden sollten, war das Ministerium für Staatssicherheit bestens informiert. Werfen wir einen Blick darauf. Wir haben hier ein Dokument vom 9. September 69. Da notierte der Führungsoffizier von I.M. Otto, muss man dazu sagen, I.M. Otto war Otto Groß, das war der war ein katholischer Priester, der von Kardinal Bengsch beauftragt war, mit staatlichen Stellen Gespräche zu führen. In diesem Zusammenhang führte Otto Groß auch mit dem Ministerium für Staatssicherheit Gespräche, die aus diesem Gesprächskontakt ohne sein Wissen gleichzeitig eine I.M.-Akte über ihn anlegten. So. Von I.M. Otto hat nun dieser Führungsoffizier das weitere Vorgehen erfahren und eine entsprechende Notiz angefertigt. Darin heißt es, dass der Vatikan der laufenden Bedenken wegen des Fehlens eines Friedensvertrages habe und deshalb Übergangslösungen zustimmen würde. So ist vorgesehen, in einer ersten Phase den Einsatz von apostolischen Administratoren durch den Papst in Schwerin, Magdeburg und Erfurt vorzusehen. Meiningen sollte aufgelöst und an Erfurt angeschlossen werden. Und in einer zweiten Phase sollten die Bistumsanteile in eigenständige Administraturen umgewandelt werden, wobei dann später zu einem dem Vatikan genehmen Zeitpunkt diese Administraturen dann eigene Bistümer, eigene DDR-Bistümer werden würden. Außerdem, so ist es festgelegt, plane Kardinal Bengsch beim Staatssekretariat vorstellig zu werden, um den Vorschlag zu unterbreiten, die Berliner Ordinarienkonferenz in den Status einer ordentlichen Bischofskonferenz zu erheben. Wir befinden uns nun in den 70er Jahren. Kurz zu dem Kontext dieser 70er Jahre. Es ist eigentlich die Blütezeit der DDR. Wir haben ab 69 die Entspannungspolitik mit Willy Brandt, woraus auch die DDR erheblich profitiert. Wir haben die Aufnahme der DDR und der Bundesrepublik in die UNO. Wir haben in diesem Zeitraum den Abschluss verschiedener wichtiger Verträge, unter anderem den deutsch-polnischen Vertrag, also von der Bundesrepublik aus. Wir haben das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Wir haben zwischen der DDR und der Bundesrepublik 72 den Grundlagenvertrag. Wir haben in diesem Zeitraum den Beginn des KSZE-Prozesses. Wir befinden uns also in einer Zeit, wo das Thema völkerrechtliche Anerkennung der DDR für die Region der DDR eine ganz entscheidende Rolle spielt und die dieses Thema natürlich auch auf die kirchlichen Verhältnisse übersetzt wissen will. Schauen wir uns das im Einzelnen etwas konkreter an. Durch den Vertrag mit Polen von der Bundesrepublik vom 7. Dezember 1970, wir erinnern uns alle in diesem Zeitraum, Kniefall Willy Brandt in Warschau, war nun der Weg zu einer Neuordnung der Zahnverhältnisse in den Gebieten jenseits von Oder und Neiße frei. Sofort nach der Ratifizierung am 17. Mai 1972 errichtete der Papst am 28. Juni 1972 in Westpolen 4 neue Diözesen. Diese Neuordnung folgte dem Grundsatz, dass kein Teil einer kirchlichen Zirkumskription einem Oberhirten unterstellt werden solle, der außerhalb des Staatenverbandes steht. Diesem Prinzip folgend wurden unter anderem auch Teile des Bistums Berlin, die nun auf der polnischen Seite lagen, von diesem abgetrennt. Gleichzeitig wurde sozusagen der Rest des ehemaligen Erzbistums Breslau zur apostolischen Administratur Görlitz errichtet. Am 24. August 1972 empfing Willi Stoph, damals Vorsitzender des Ministerrats der DDR, Kardinal Bengsch im Haus des Ministerrats. In diesem Zusammenhang übergab er ihm ein an das Staatssekretär seiner Heiligkeit gerichtetes Memorandum. Darin heißt es, es sei aus Sicht der DDR-Regierung mit dem Abschluss des Grundlagenvertrages und seiner Ratifizierung die Souveränität und die endgültige Teilung Deutschlands in zwei Staaten anerkannt. Sie fordere daher eine Verselbstständigung der Jurisdiktionsgebiete und die Schaffung einer eigenen Bischofskonferenz. Keine Gelegenheit ließen daher in der Folgezeit die DDR-Diplomaten aus, um, wenn auch im Ton moderat, diese Forderung dem Heiligen Stuhl bzw. seinen Vertretern vorzutragen. Der Heilige Stuhl wiederum ging in kleinen Schritten vor. Nach vielen Verhandlungen und Expertengesprächen, sowohl mit Kardinal Bengsch, mit Mitgliedern der Berliner Ordinarienkonferenz, mit westdeutschen Bischöfen und mit der Bundesregierung, wurde zunächst der Status der bischöflichen Kommissare rechtlich verändert. Durch Schreiben des Kardinalstaatssekretärs vom 14. Juli 1973 ernannte Papst Paul VI. Jeweils einen apostolischen Administrator in Magdeburg, in Schwerin und hier für Erfurt-Meiningen. Diese Administratoren wurden wie Diözesanbischöfe behandelt. Ein weiterer Schritt. Am 10. Juli 1974 übermittelte der damalige römische DDR-Botschafter Klaus Gysi wurde später Nachfolger von Hans Seigewasser als Staatssekretär für Kirchenfragen und ist Vater von Gregor Gysi. Also, jener DDR-Botschafter Klaus Gysi übermittelte an Erzbischof Casaroli das Angebot zu offiziellen Verhandlungen und Gesprächen auf Regierungsebene in Berlin. Als nun absehbar wurde, dass es zu diesen Verhandlungen zwischen DDR und Vatikan kommen würde, richtete die Berliner Ordinarienkonferenz auf ihrer Sitzung vom 3. bis 5. September 1974 an den Erzbischof Casaroli die Bitte, wenn es schon zu solchen Verhandlungen kommen sollte, dann sollte dieser Weg bitte nicht an unserer Bischofskonferenz vorbeiführen. Die Mitglieder der Berliner Ordinarienkonferenz, als auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, äußerten ganz klar und deutlich ihre Bedenken gegenüber diesen Verhandlungen auf Regierungsebene. Also dass der Heilige Stuhl und die Regierung der DDR an den Bischöfen vorbei verhandelt, das wurde ganz kritisch gesehen. Trotz dieser formulierten Bedenken ging der Heilige Stuhl auf diese Einladung der DDR-Regierung aber ein. Und Casaroli besuchte vom 9. bis 14. Juni 1975 die DDR. Die ersten paar Tage war er in Berlin, da auch in dem Regierungsgästehaus in Niederschönhausen, und den zweiten Teil dieser Besuchsreise verbrachte er in kirchlichen Einrichtungen, war unter anderem hier in Erfurt, besuchte natürlich Priesterseminar und Fakultät und war auch in Dresden. Hier auf dem Foto sehen wir ihn gerade, Bischof Auchterbeck und Erzbischof Casaroli im Kreuzgang bei uns im Dom. Als nächster Schritt hätte nun wohl die Frage der Errichtung von Diözesen oder wenigstens Administraturen angestanden. Doch man entschied sich vatikanischerseits nach Intervention, vor allem durch Kardinal Bengsch, zunächst dafür, die Berliner Ordinarienkonferenz zu einer wirklichen Bischofskonferenz aufzuwerten. Dabei allerdings den Begriff der Nationalkonferenz zu vermeiden. Das war natürlich, wenn Sie so wollen, der feuchte Traum der DDR-Regierung, dass es eine Bischofskonferenz der DDR gibt. Diese gab es so nicht, sondern am 26. Oktober 1976 wurde die Berliner Bischofskonferenz als selbstständige Bischofskonferenz, sogenannt Auctoritas Territorialis, durch den Heiligen Stuhl errichtet. Dabei hob der Heilige Stuhl in einer Erklärung gleichzeitig hervor, dass sie damit, dass sie durch zwei Bischofskonferenzen damit nicht die deutsche Frage berührt habe. Jetzt haben wir also die Bischöfe in der DDR zu apostolischen Administratoren, die agieren wie eigene Diözesanbischöfe. Wir haben eine eigene Bischofskonferenz. Der letzte Schritt ist, nun jetzt hier eine apostolische Administratur oder ein Bistum Erfurt zu gründen. Kommt das nun, 1978. Ich verrate wahrscheinlich nicht so viel, es kommt nicht dazu. Aber warum? Der Vatikan informierte im Herbst 1977 die DDR-Bischöfe, dass der Heilige Stuhl die Diözesangrenzen in der DDR verändern will. Kardinal Bengsch versuchte daraufhin wiederholt seine Bedenken und die seiner bischöflichen Mitbrüder gegen die Errichtung von Bistümern oder Administraturen dem Papst vorzutragen. Paul VI. Empfing ihn und war von dem, was Bengsch ihm vorgetragen hat, offensichtlich tief beeindruckt und zutiefst betroffen und gab daher die Option frei, dass als Zwischenschritt apostolische Administraturen errichtet werden sollten, bevor Diözesen errichtet werden. Wie geht man nun mit dieser Option um? Bengsch machte Folgendes, er bat sich von den anderen Bischöfen in der DDR, also von den Mitgliedern der Berliner Bischofskonferenz, nun ein schriftliches Votum, also eine klare Stellungnahme, ob sie für die Errichtung von drei Administraturen oder aber sofort für die Errichtung von eigenen Bistümern wären. Schriftlich gingen diese Erklärungen, diesen Voten, im April 1978 bei Bengsch ein, bis auf einen Jurisdiktionsbezirk hielten alle die Errichtung von Administraturen als das kleinere Übel. Dieser eine Ausreißer war Schwerin, also Bischof Theising, dessen Schweriner Gebiet zu Osnabrück gehört, das ist wahrscheinlich zu weit weg. Der hat selbst sehr selbstbewusst argumentiert, hat gesagt, na wenn wir das jetzt schon machen, können wir auch gleich Bistum werden. Die anderen hatten aber die bekannten klaren kirchenpolitischen Bedenken, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese eine vollständige Loslösung von den Mutterbistümern in der Bundesrepublik bedeutet hätte, mit allen Konsequenzen. Schauen wir uns mal, für uns heute interessant, an, was Bischof Auf der Beck geschrieben hat. Da haben wir einen handschriftlichen Brief, darin schreibt er, ich lese mal kurz vor, hochwürdigster Herr Kardinal, im Laufe der letzten Jahre haben die Mitglieder unserer Bischofskonferenz mündlich und schriftlich bei den zuständigen römischen Stellen ihre Bedenken gegen eine Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse geäußert. Jetzt hebt er hervor, diese Bedenken bestehen nach wie vor, wenn dennoch der Heilige Stuhl eine Neuordnung im Sinne der Errichtung einer Administratur trifft, gewiss aus Gründen, die ich nicht übersehe, werde ich mich der Entscheidung des Heiligen Stuhls fügen, wie dies von uns Bischöfen in allen diesbezüglichen Eingaben und Verhandlungen zum Ausdruck gebracht worden ist. Mit den ergebenen Grüßen in Caritate Christi, Ihr Hugo Auf der Beck. Begeisterung sieht anders aus. Auffallend ist hier natürlich auch, dass der Brief handschriftlich erfolgt. Wir haben jetzt nicht ganz drauf, aber auch der Briefkopf ist handschriftlich. Also noch nicht mal das Briefpapier mit den Bischofswappen, sondern ein einfaches A4-Blatt, handschriftlich mit Kugelschreiber geschrieben von Hugo Auf der Beck. Was natürlich dafür spricht, das ist so ein hochsensibles Thema, dass das noch nicht mal für die Augen seiner Sekretärin bestimmt war. Ja? Oder Bischof Neimar, wie oft schreiben Sie handschriftliche Korrespondenz in Ihren Dienstalltag? Kommt das oft vor? So. Also, von Mai bis Juli 1900, also April 78 gingen diese Voten ein. Mai bis Juli brachten nun DDR-Diplomaten zu verschiedenen Anlässen und auf unterschiedlichen Ebenen gegenüber Erzbischof Casaroli die Forderungen der DDR zu Sprache. So fragte beispielsweise im Mai der Botschafter der DDR in Rom bei Erzbischof Casaroli an, wenn der Vatikan den nächsten Schritt zur Normalisierung, das heißt zur Errichtung von Diözesen, tun wolle. Oder bei der UNO-Abrüstungskonferenz in New York besprachen der Außenminister Fischer und Casaroli dasselbe Thema, wann denn nun der Vatikan diesen nächsten Schritt tun wolle. Oder am 8. Juni erklärte der Botschafter der DDR gegenüber Casaroli, dass die DDR der Errichtung von Administraturen, also den kleineren Schritt vor einer Bistumsgründung, zustimmen würde, sie jedoch nicht als endgültigen Schritt betrachte. Also wir sehen, der Druck nimmt langsam zu. Offensichtlich erfolgreich, denn am 2. Juli 1978 traf Papst Paul VI. Die Entscheidung über die Umwandlung der drei bischöflichen Ämter in apostolische Administraturen. Allerdings wenig später, am 6. August 78, also knapp 4 Wochen später, starb der Papst, ohne die dafür vorbereiteten Dekrete unterschrieben zu haben. Kleines Problem, sein Nachfolger Johannes Paul I., nur 33 Tage im Amt, der hat diese Thematik gar nicht berührt. Johannes Paul II. Hielt, auch da haben die DDR-Diplomaten unter Johannes Paul II. Gleich wieder das Thema eröffnet und diesen entsprechenden Druck, man will ja hier schließlich eigene Bistümer haben, vorgetragen. Und Johannes Paul II. Reagierte erstmal klug, indem er gesagt hat, Moment mal, das ist eine Sache, ich muss mich erstmal einlesen, erstmal einarbeiten und hat, sagen wir mal salopp, auf Zeit gespielt. Im Februar 1979 hatte sich der Papst gegenüber dem Kardinal Bengsch noch geäußert, dass die Errichtung von Administraturen vermutlich auf Dauer nicht ganz unumgänglich sei und auch eine Studie der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen vom August 1979 über die also der Titel der Studie hieß Einschätzung der bisher erkennbaren Tendenzen des Pontifikats von Papst Johannes Paul II. In dieser Studie ging man noch davon aus, dass die sogenannte vatikanische Ostpolitik von ihm weitergeführt wird, wenn auch etwas weiter zurückhaltender. Aber bereits nach einem Jahr Pontifikat deutete sich an, dass es eine neue Linie mit Johannes Paul II. Gibt. Gegenüber den Ostblockstaaten. Und spätestens 1980 hatte sich diese Fragestellung der Verselbstständigung der Jurisdiktionsbezirke in der DDR erledigt und sollte fortan keine Rolle mehr spielen. Interessant ist zum Beispiel, es gab 1985 bei den ersten Staatsbesuch von Erich Honecker in einem NATO-Land, das führte nach Italien. Bei der Gelegenheit bat er auch darum, doch den Papst treffen zu können. Hat er gemacht, wir sehen es hier. Und bei diesem Treffen spielte die Frage der Diözesangrenzen auch keine Rolle. Es wurde noch nicht mal mehr thematisiert. Dieses Thema war vom Tisch. gehen wir von, nachdem wir uns das jetzt im Allgemeinen angeschaut haben, nochmal konkreter zurück auf die Verhältnisse hier bei uns in Erfurt. Unmittelbar nach dem Tod von Josef Reusberg begann Weihbischof Aufderbeck Briefe und Berichte an den Fuldaer Bischof Adolf Bolte zu schreiben. Nachdem ihn Bolte zum Dompropst ernannt hatte, bedankte sich Aufderbeck für das große Vertrauensverhältnis und versprach, die Verbindung zu Fulda aufrechtzuerhalten. Hatte Freusberg Pfarrernennung lediglich mitgeteilt, so bittet Aufderbeck um Bestätigung derselben. Hirtenbriefe werden nur dann verlesen, wenn der Fuldaer Oberhirte sein Platzet gibt. Ehrentitel nur dann vergeben, wenn Bolte sich ein Urteil über den Pfarrer gebildet hat. Die schwierige Dekanatseinteilung im Erfurter Bereich wurde durch Bolte vereinfacht und Aufderbeck beauftragt, sie im Rahmen der praktischen Möglichkeiten, also nach eigenem Wissen und Gewissen, vorzunehmen. Die Jahresberichte lassen nichts an Informationen vermissen. Vom neu angestellten Assistenten im Priesterseminar bis zum Jubiläum eines Organisten im kleinsten Eichsfelddorf erfährt der Fuldaer Bischof alles und immer mit dem Zusatz, ich zitiere, damit du über dein Bistum informiert bist. Papst Paul VI. Ernannte, hatten es vorhin gesagt, 73 die DDR-Weihbischöf dazu apostolischen Administratoren. Am 14. Juli 73 wurde Hugo Aufderbeck apostolischer Administrator in Erfurt und Meiningen und wurde als solcher wie ein Diözesanbischof behandelt. Aufderbeck handelte trotz dieser rechtlich bedeutsamen Statusveränderung gegenüber dem Fuldaer Bischof so, als habe es diese Regelung faktisch gar nicht gegeben. Er schreibt also fleißig weiter, sehr detailliert seine Jahresberichte und in diesem entscheidenden Jahr 73 schreibt er zum Beispiel, ein freudiges Ereignis im Gefolge dieser neuen Regelung waren die Besuche von Bischof Adolf und Bischof Josef Stangl in Erfurt. Unser Bischof Adolf war, solange ich in Erfurt bin, noch nicht hier gewesen. Im Zuge notwendig werdender Regelung wurde ihm zum ersten Mal die Erlaubnis erteilt, ebenfalls Bischof Stangl. Für die Priester und insbesondere für mich war der Besuch eine überaus große Freude. Besonders hatte es die Eichsfelder gefreut, dass Bischof Adolf nach einiger Zeit noch einmal wiederkam, um die alten Stätten des Eichsfeldes zu besuchen. Sein Besuch hat überall eine große Freude gemacht. Nachdem Bolte 1974 gestorben war, schrieb Aufderbeck dessen Nachfolger, den Bischof Eduard Schick, folgendes, ich zitiere, lieber Bischof Eduard, im Laufe der letzten Jahre habe ich regelmäßig deinem Vorgänger Bischof Adolf einen Jahresbericht über das bischöfliche Amt Erfurt geschickt. Dem persönlichen Bericht, der natürlich nicht vollständig sein kann, sind beigelegt die Berichte über die Firmungsreisen wie die Jahresberichte der verschiedenen Referate des Seelsorgeamtes. Wenn du das auch in Zukunft wünschst, werde ich es dir weiterhin schicken. Wenn es dir aber zu viel Papier ist, werde ich dich schonen. Lass es mich auf den üblichen Weg gelegentlich wissen. Dem neuen Bischof war das nicht zu viel. Die bisherige Praxis wurde beibehalten, und zwar bis 1993. Im Januar 1981 verstarb Bischof Aufderbeck. An seiner Beisetzung nahmen der Fuldaer Bischof und sein Weihbischof Johannes Kapp teil. Der Nachfolger Aufderbecks, Joachim Wanke, behielt diese gute Gewohnheit bei, jährlich dem Fuldaer Bischof Eduard Schick aus dem östlichen Teil des Bistums Fulda zu berichten. Und dabei bei besonders heiklen Fragen die Meinung seines bischöflichen Mitbruders zu erbitten. Umgekehrt hat Bischof Schick bis zu seinem Tod diese Form der Kommunikation gewürdigt und den pastoralen Aktivitäten im Erfurter Bereich viel Anerkennung entgegengebracht. Auch nach der Amtsübernahme durch Johannes Düber 1983 ergaben sich keine Veränderungen im Verhältnis des Erfurter Administrators zum Fuldaer Bischof. Regelmäßig wurden von Erfurt die Jahresberichte geschickt und genauso regelmäßig bedankt sich der Fuldaer Ordinarius. Oft sind diese Antwortbriefe voller Lob für die Arbeit im Bereich des bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen. So schreibt Düber zum Jahresbericht 1987, ich zitiere, die durchgängige Pastoral ist mir angenehm und vorbildlich aufgefallen. Kein runder Geburtstag vergeht, ohne dass die beiden Bischöfe in herzlicher Weise einander gratulieren. 1989 schreibt Wanke zum 60. Geburtstag Dübers, ich zitiere, zugleich möchte ich dir von Herzen danken für alles, was du immer wieder für unseren hiesigen Bereich an vielfältiger Hilfe schenkst. Auch die beiden Generalvikare verkehrten brieflich miteinander und versuchten, soweit es möglich war, amtliche Informationen auszutauschen bzw. sich über die laufenden Vorgänge zu informieren. Generalvikar Sterzinski konnte im Mai 1987 sogar nach Fulda reisen, um mit Generalvikar Lang persönliche Dienstangelegenheiten wie etwa die Übernahme der Krankenhauskosten für übersiedelte pensionierte Priester zu besprechen. In diesem Zusammenhang taucht aktenmäßig belegt erstmals der Vorwurf auf, in Erfurt bemühe man sich nicht ausreichend genug, Erzbischof Düber eine Einreise in die DDR zu ermöglichen. Gleich nach seiner Rückkehr hatte Sterzinski sich um eine solche Dienstreise bemüht, musste Generalvikar Lang aber bereits im August 87 mitteilen, dass es keinerlei Möglichkeiten für eine solche Dienstreise gäbe. Dienstreisen solcher Qualität, und um eine solche hätte es sich gehandelt, wurden grundsätzlich nach gestelltem Antrag in Berlin entschieden. Der Antrag wurde in der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen entgegengenommen und über viele weitere Kanäle zu einem Entscheidungsprozess gebracht. Offenbar war schon mehrmals vom Erfurter Bischof ein Besuch Dübers eingeleitet worden, aber immer hatte es abschlägige Bescheide gegeben. Es gehörte zu den Methoden staatlicher Repression, dass oft nicht einsichtig wurde, warum ein Antrag positiv oder ein anderer negativ entschieden wurde. Im Falle von Johannes Düber aber, wo dessen klare und auch polarisierende Aussagen auch zu politischen Themen den DDR-Machthabern nicht unbekannt geblieben waren, wäre eine solche Einreiseerlaubnis vermutlich mehr als verwunderlich gewesen. Zehn Tage nach dem Mauerfall lud Bischof Wanke in einem Brief am 20. November Erzbischof Düber zu einem Besuch zu Silvester und Neujahr oder einen anderen Termin ein. Also die Grenze war offen. Wanke nutzte gleich die Gelegenheit und sprach den Erzbischof diese Einladung aus, nachdem er so viele Jahre nicht die Möglichkeit hatte, den östlichen Teil der Diözese Fulda zu besuchen. Wanke schrieb, er möchte Düber nun alles zeigen. Gleichzeitig schlug er vor, zu den Priesterwerkwochen zu kommen, um auch mit dem Klerus bekannt zu werden. Erzbischof Düber hatte diese Einladung angenommen und besuchte Erfurt und einige andere Diözesananteile zur Jahreswende 89-90. Welche Eindrücke er dabei gewann, ist aktenmäßig zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszumachen. Vermutlich setzte aber in diesem Kontext und nach dem Besuch ein Prozess ein, der schließlich zu der Überzeugung führte, es handle sich beim östlichen Teil des Bistums Fulda um ein geschichtlich gewachsenes Gebiet, das sich mentalitäts- und strukturmäßig vom westlichen Teil der Diözese erheblich unterscheide. Vieles in diesen unruhigen Monaten nach dem 9. November ist heute kaum noch rational zu erfassen. Zwischen Euphorie über die gewonnene Freiheit bis zur Befürchtung, vereinnahmt zu werden, reichte die Spannbreite emotionaler Empfindlichkeiten bei der ostdeutschen Bevölkerung. Der Besuch des Fuldaer Bischofs fiel in diese konkrete Phase. Am 30. Juni 1990, also als die DDR noch bestand, schrieb Bischof Wanke an Erzbischof Düber und schlug vor: Wir würden gern in kleiner Runde 4 bis 5 Ratsmitglieder nach Fulda kommen, um mit dir und deinen engsten Mitarbeitern über die Zukunft des bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen zu sprechen. Erst vertraulich, dann öffentlich, aber auch, um uns Rom gegenüber zu Wort zu melden. Also Bischof Wanke hat die kirchenpolitische Situation hier sehr präzise erfasst. Also dass die deutsche Teilung nun obsolet geworden ist, eigentlich stand nun die Frage im Raum, ob dieser östliche Teil, das bischöfliche Amt, nun wieder ganz normal zum Bistum Fulda gehört oder was macht man jetzt? Also es ist eine brisante Frage mit der Wiedervereinigung, die sich nun ankündigt, auf der Tagesordnung. Im August 1990 fand nun also dieses kleine informelle Treffen der Ratsmitglieder statt. Ein Protokoll, wenn es überhaupt ein solches gegeben hat, ist hierzu nicht überliefert. Man kann aber davon ausgehen, dass diese Begegnung emotional für alle Beteiligten schwierig gewesen sein muss. Natürlich stand im Vordergrund die Rückkehr des Erfurter Bereichs zum Bistum Fulda beziehungsweise die Loslösung dieses Bereichs. Ob bereits bei diesem Treffen im August 1990 die Entscheidung für eine Option Bistum Erfurt gefallen ist, lässt sich von meiner Seite zumindest nicht rekonstruieren. Wir können ja heute Abend Bischof Wanke mal fragen. Irgendwann, Ende 1990 beziehungsweise Anfang 91, müssen jedenfalls aber eine entsprechende Entscheidung zur Errichtung eines neuen Bistums Erfurt getroffen worden sein. Vorausgegangen war im Erfurter Bereich eine breite Meinungsbildung unter Priestern. Also man hat eine Umfrage unter dem Diözesanklerus hier gemacht und die haben mit großer Mehrheit für ein eigenes Bistum votiert. Es gab auch ein paar Voten, die sich dagegen ausgesprochen sind, die durften dann ins Bistum Fulda wechseln. Für Erzbischof Düber stand sehr bald fest, so berichten Zeitzeugen, dass er in Erfurt in die Selbstständigkeit entlassen werde. Der promovierte Jurist folgte offenbar dem Grundsatz, dass das Recht den geschaffenen Tatsachen Rechnung zu tragen hat. Aus politischen Gründen mochte er aber auf die Rhön, das altfuldaische Gebiet, nicht verzichten. Mündlich überliefert ist in diesem Zusammenhang von ihm ein Zitat, das glaubhaft diesen Standpunkt wiedergibt. Wir haben es hier vorne. Die haben eine eigene Mentalität und Struktur entwickelt. Um aber nicht den DDR-Machthabern nachträglich und endgültig mit ihrer Grenzziehung Recht zu geben, soll für den Fuldaer Bereich zumindest an dieser Stelle die Grenze wieder korrigiert werden. Kommen wir zum Schluss. Nach der Wiedervereinigung löste sich im November 1990 die Berliner Bischofskonferenz auf und schloss sich der Deutschen Bischofskonferenz an. Auf ihrer ersten Frühjahrsversammlung als nun vollständige Deutsche Bischofskonferenz wurde bereits im März 1991 die Frage der Diözesangrenzen der bischöflichen Ämter diskutiert. Die Bischofskonferenz delegierte diese Fragestellung an eine eigene Kommission, der neben allen deutschen, ostdeutschen Bischöfen, also die ehemalige Berliner Bischofskonferenz, auch Karl Lehmann als Vorsitzender der Bischofskonferenz und Kardinal Meißner, war ja selber lang genug Mitglied der Berliner Bischofskonferenz, angehören sollte. So, diese Kommission hat nun ein Jahr später ein Konzept vorgelegt für die zukünftigen Bistumsgrenzen, was Lehmann vorgestellt hat und was weitgehend den Wünschen der betroffenen Jurisdiktionsbezirke entgegenkam. Und zwar die bisherigen bischöflichen Ämter Erfurt-Meiningen, Magdeburg und die apostolische Administratur Görlitz sollten eigenständige Bistümer werden. 1994 sind diese drei auch eigene Bistümer geworden. Das Dekanat Geisa in der Rhön sollte beim Bistum Fulda bleiben. Im Norden, das bischöfliche Amt Schwerin wiederum, wollte kein eigenes Bistum werden, sondern beim Bistum Osnabrück bleiben. So. Der Heilige Stuhl lehnte dies jedoch ab und forderte kleinere Strukturen. Das Bistum Osnabrück wurde geteilt und dabei ein komplett neues Nordbistum errichtet, das Erzbistum Hamburg. Das umfasste Schleswig-Holstein und Mecklenburg und wurde 1995 gegründet. Die letzte Entscheidung lag freilich beim Heiligen Stuhl. Außerdem mussten noch die hochkomplizierten Stadt-Kirche-Verträge abgeschlossen werden, zumal anfangs noch diskutiert wurde, ob das Preußen-Konkordat von 1929 noch Gültigkeit besäße. Schließlich wurden nach Abschluss eines Vertrages mit dem Freistaat Thüringen am 14. Juni 1994 das Bistum Erfurt zum 27. Juni errichtet. Die feierliche Bistumserhebung, hier haben wir es, an der auch Erzbischof Düber teilnahm, erfolgte zur Bistumswallfahrt am 18. September 1994. Erzbischof Düber hieß zu der Wallfahrt das neue Bistum im Herzen Deutschlands und Europas herzlich willkommen. Und Bischof Wanke wiederum dankte bei dieser Feier den Mutterdiözesen Fulda und Würzburg für die auch in schwerer Zeit und unter oft großem persönlichen Einsatz gehaltene Verbindung zum Osten. Vielen Dank.